אל מלא רחמים שרכן במרמים.
30. April 2019. Ein Bunker in der Welfenkaserne der Bundeswehr in Landsberg am Lech. Hier findet der alljährliche Gedenkakt für die Opfer des KZ-Außenlagers statt. Denn errichten mussten den Bunker KZ-Häftlinge. Landtagspräsidentin Ilse Aigner spricht die Schrecken dieser ehemaligen Arbeitsstelle in ihrer Rede direkt an.
Es ist schwer begreiflich und es ist schrecklich. Und dennoch ist es wahr, wir sind umgeben von den Leichen der Häftlinge. Sie sind hier gestorben und begraben im Beton dieses Bunkers. Häftlinge haben große Teile dieses Bunkers gebaut unter unmenschlichen Umständen. Nahezu verhungert, erfroren, zu Tode erschöpft. Und es ist von Zeitzeugen belegt, eine ganze Reihe dieser Häftlinge sind hineingestürzt in den flüssigen Beton.
Kaufering war das größte Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Im Grunde war es ein Außenlagerkomplex mit 11 Lagern. Mehr als 23.000 Häftlinge wurden hierher gebracht. Rund 6.000 von ihnen haben nicht überlebt. Dafür stehen dieser Bunker und einige Lagerreste.
Wir haben das große Glück, dass uns Zeitzeugen in den vergangenen Jahrzehnten teilhaben lassen konnten an ihren schlimmen Erfahrungen und dem dunkelsten Teil der deutschen Geschichte. Und wir haben die große Verantwortung, die stummen Zeugen wie diese Tatorte auch in Zukunft zum Sprechen zu bringen. Denn gerade die junge Generation muss wissen, was droht, wenn die wichtigsten Werte wie Freiheit, wie Gerechtigkeit und Solidarität verraten werden. Das Leid der Opfer bleibt. Es ist zementiert. Vielen Dank.
Die Nazis wollten kurz vor Kriegsende die Flugzeugproduktion noch einmal intensivieren, um die Lufthoheit über Deutschland zurückzuerobern. Sie versuchten, Stollen in Berge zu treiben, wie in Hersbruck oder in Saal an der Donau. Oder sie begannen den Bau riesiger Betonbunker, wie in Mühldorf am Inn oder in Kaufering. Hier in Kaufering planten die Nazis, 3 Bunker zu bauen, sagt Edith Reim, Professorin an der Universität Augsburg.
Geplant war, in 3 bis zu 400 Meter langen halbunterirdischen Bunkern das Jagdflugzeug Messerschmitt 262 zu produzieren. Das war also das erste Jetflugzeug der Welt. Geplant war also, hunderte von Flugzeugen pro Monat zu produzieren.
Für Edith Reim steht der Außenlagerkomplex Landsberg-Kaufering darüber hinaus für den Holocaust nach Auschwitz. Denn auch nach der Befreiung von Auschwitz starben weiter jüdische Häftlinge in den Konzentrationslagern der Nazis, wie in Kaufering.
Man wird den Holocaust nicht verstehen können, wenn man nicht auch anschaut, was passiert mit Auschwitz, nachdem Auschwitz befreit worden ist im Jahr 1945. Natürlich werden viele Menschen umgebracht, aber es gibt immer auch einen Teil Überlebende, die als arbeitsfähig eingestuft werden und die dann ins Reich verbracht werden, um dort bei Rüstungsprojekten eingesetzt zu werden. Und einer dieser Orte ist Kaufering bzw. Landsberg. Wenn man die Geschichte des Holocaust verstehen will, muss man auch immer nach Kaufering und nach Landsberg schauen.
Das Prinzip der SS hieß Vernichtung durch Arbeit. Die Todesrate war in den letzten Kriegsmonaten in vielen Lagern sehr hoch. Dafür stehen eindrucksvolle Friedhöfe, die es im Raum Landsberg-Kaufering heute noch gibt.
Zu jedem der 11 Lager von Kaufering gibt es auch meistens in direkter Nähe einen Friedhof. Also am Anfang hat man versucht, noch die Toten nach Dachau zu bringen. Und spätestens mit den Typhusepidemien, die dann im Winter 1944, 1945 herrschen, ist es unmöglich, die Häftlinge noch außerhalb zu transportieren. Und man hat einfach Massengräber geschaffen in direkter Umgebung und hat dort wirklich die Tausenden von Menschen, die hier gestorben sind, begraben, also verscharrt.
Die Rüstungsprojekte, die die Nazis kurz vor Kriegsende noch aus dem Boden stampfen wollten, kosteten Tausenden das Leben. Die SS plante sogar kurz vor der Befreiung durch die US-Armee, die Häftlinge von Kaufering zu töten, sagt die Historikerin Edith Reim. Dazu kam es nicht mehr. Kurz vor Kriegsende wurden die Häftlinge auf Todesmärsche in das Stammlager Dachau geschickt. Auch im Lager 4 hat die SS kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner noch Häftlinge ermordet, und danach das Lager verlassen.
am Abend, bevor dieses Lager niedergebrannt wird, geht unter den Häftlingen dieses Gerücht herum. Ja, das Lager wird niedergebrannt. Ja. Und das heißt, wer noch gehen kann, soll irgendwie versuchen, rauszukommen. Aber es gab zu dem Zeitpunkt Leute, die waren typhuskrank, die waren teilweise in so einer Art Delirium, die waren auch nicht mehr in der Lage, sich irgendwohin fortzubewegen, auch wenn Züge zur Verfügung gestanden haben, um eben die nicht mehr gehfähigen Kranken wegzutransportieren. Und deswegen wird dieses Lager niedergebrannt und dort sterben noch am letzten Tag der Existenz dieses Lagers nochmal 360 Menschen.
In Kaufering waren, anders als in Dachau oder Flossenbürg, auch Frauen inhaftiert. Einige waren bereits schwanger, als sie verschleppt worden sind, und brachten in Kaufering Kinder zur Welt, die angesichts des nahen Kriegsendes sogar überlebt haben.
Also für mich ist das schon sozusagen das Ende des Holocaust und gleichzeitig, es ist nicht möglich gewesen. Also es entsteht trotz allem ein ganz winziger Funken Hoffnung mit diesen 7 jüdischen Babys. Und für mich steckt da schon irgendwie auch eine ganz großartige Botschaft der Hoffnung drin.
Kol yer Adonai esok, kol yer Adonai eschanon. Ich pochle von auf sich.
Einer, der Kaufering überlebt hat, ist Max Wolpert, der mit seiner Familie aus Israel zu dem Gedenkakt gekommen ist. Max Wolpert erinnert sich noch an eine unbeschwerte Kindheit in Litauen, bevor das Leben nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion für die Juden von Kaunas zur Hölle geworden ist.
Ich bin Max Wolpert, geboren 7. September 1931 in Litauen, in Kaunas, Kovno. Mein Vater war Rechtsanwalt. Ich hatte ein ziemlich gutes Leben. Als der Krieg bei uns ausbrach in 1941, war ich noch keine 10 Jahre alt. Kamen die deutsche Macht, die erlaubten Pogrome durch die Litauer an uns zu machen und zu ermorden, uns, also Juden. Und es waren viele Juden ermordet worden.
Die Familie von Max Wolpert wurde in ein Ghetto gepfercht, das die Deutschen in Kaunas eingerichtet hatten. Nach 3 Jahren haben die Besatzer das Ghetto geräumt.
Zuletzt hat man die letzten, die noch dort waren, ungefähr 7000 Juden, in Waggons hineingeführt und aus Kaunas herausgeführt. Wir wurden gezwungen zu verlassen das Ghetto am 11.07.1944. War noch Vater, Mutter, Schwester und ich von unserer Familie. Nach 2 Tagen, also am 13.07.1944, stand der Zug in Tegernhof. Frauen, Kinder raus, meine Mutter und Schwester sind heraus. Ich mit meinem Vater blieb in den Waggon, also im Zug. Das war das letzte Mal, als ich meine Mutter und Schwester gesehen habe. Nach 2 Tagen, am 15.07., stand der Zug nochmals, Kaufering, Kauferinger Bahnhof.
Max Wolpert und sein Vater Hirsch kamen nach einem tagelangen Transport aus Litauen in Oberbayern an, am Bahnhof in Kaufering.
Alle schnell raus, wir haben die gestreifte Kleidung bekommen. Ich habe mich angegeben, 2 Jahre älter, und so ist es in Hauptlager Dachau geschrieben worden.
Max Wolpert und sein Vater wurden im sogenannten Lager 3 einquartiert. Es war nicht nur die schwere Arbeit, die den Häftlingen hier zu schaffen machte, berichtet der Überlebende.
Die viele Appelle, immer müsste man stehen und würden wir gezählt. Die Zahl, die herausgekommen aus dem Lager, müsste genau stimmen zu der Zahl, die zurückgekommen sind. Sind welche nicht dabei waren, wurden die gesucht und wir standen immer noch im Appell. Waren einige, die starben, und auf dem Wege dorthin musste man die Leichen bringen. Also die Zahl musste stimmen, genau wie viele Personen herauskamen und zurückkommen.
Weil sie so sehr unter der eisigen Kälte im Winter 1944-45 litten, nahmen einige Häftlinge, wie es auch aus anderen Lagern überliefert ist, einfach Zementsäcke als Unterwäsche.
Einige von uns haben sich die leeren Zementsäcke geholt, haben es als Unterweste unter diese Kleidung, der KZ-Kleidung hineingeschlüpft und hat man solche 8 oder 10 geschnappt. Die haben das Vermögen des Reiches verbraucht und die wurden gehängt in Lager 1. Andere könnten nicht aushalten, die lauften zum elektrischen Zaun, zum Tod. Die Plage war nicht genügend Essen, keine genügende medizinische Hilfe und wir hatten die Läuse. Also den einzigen Tag, was wir frei hatten in der Woche, sind wir gesessen und haben die Läuse zerknackt.
Max Wolpert berichtet von einer sogenannten Kinderaktion, als die SS-Häftlinge, die zu jung waren, ausgesondert hat. Sein Vater hat wohl erkannt, um was es bei dieser Selektion ging, und riet Max, sich etwas größer zu machen. Mit Erfolg.
Es wurden ausgesondert ungefähr 130 Jugendliche beim Appell. Die schickte man dann ins Hauptlager Dachau, von Hauptlager Dachau nach Auschwitz. Von Auschwitz sind sie, von diesen 130 Jünglingen, sind ungefähr 20 am Leben geblieben.
Aber sein Vater Hirsch Wolpert hielt den furchtbaren Bedingungen in Kaufering nicht stand. Er starb kurz bevor die US-Armee die Lager erreichte. Die SS ließ die Häftlinge aber nicht einfach zurück.
Der letzte Arbeitstag war am 23. April. Am 24. April morgens hat man uns alle, die noch gehen könnten und ich könnte noch gehen, geschickt ins Hauptlager Dachau. Also wir kamen ins Hauptlager Dachau, eine Nacht auf dem Beton neben die Verwaltungsbaracken, nächsten Morgen aufstehen, raus. Jeder einer hat bekommen ein Stück Brot. Man trieb uns, wer nicht gehen könnte, wurde erschossen. Das heißt, es waren Leichen auf dem Wege, wo ich ging, vorbei. Und es waren Schüsse auch von diesen anderen, die nach mir gekommen sind.
In der Nähe von Waakirchen bei Bad Tölz war die SS plötzlich weg. Die Häftlinge versteckten sich und sahen endlich die US-Armee.
Gegen Mittag hörte ich das Geräusch von Autos, von Kraftwagen. Ich schaute mich hinaus. Da war eine andere Farbe der Maschinen und da war ein weißer Stern auf den Autos. Ich habe mich vertraut, mit noch einigen herauszugehen von diesen versteckt. Und das war die amerikanische Armee, die haben uns befreit. Also mein Befreiungstag ist der 2. Mai 1945.
Für Max Wolpert war der Tag der Befreiung auch ein trauriger Tag. Er hatte seine ganze Familie in der Shoah verloren. Seine Schwester und seine Mutter waren über das KZ Stutthof nach Auschwitz deportiert worden.
Die hat man nach Auschwitz gebracht, die hat man vergast und ermordet. Also meine Mutter starb ungefähr am 26. Juli in Auschwitz. Mein Vater starb am 8. März 1945, also kurz vor der Befreiung. Also ich blieb alleine, ohne Familie, ohne keinen am Leben. Ich errollte mich, ich war ungefähr 30 Kilo. Ich ging in St. Ottilien, Bad Würzhofen und so weiter und so weiter. Und ich kam nach Israel 1949, habe eine Familie aufgebaut. Ich habe 3 Kinder, 7 Enkel und 8 Urenkel. Also das ist eigentlich mein Sieg über das Nationalsozialismus Deutschlands, deren Pflicht war, mich und alle anderen zu vernichten. Ich danke für das Zuhören.
Nach dem feierlichen Gedenkakt bietet Hauptmann Gerhard Bechtold eine Führung durch den Bunker an. Nach dem Krieg nutzte zuerst die US-Armee die Anlage. 1959 übernahm die deutsche Luftwaffe den Bunker.
Wir gehen jetzt gleich an diese Nordwand. Wir verlassen diesen Bunker, diesen Innenbunker. Dieser Innenbunker, der wurde gebaut von 1960 bis 1963 durch die Bundeswehr in diesen alten Bunker, in diese alte Hülle hinein. Wir haben soeben den Innenbunker verlassen, also diese neuen Bunker, und stehen zwischen dem neuen Bunker und der alten Außenhülle. Der Bunker hat eine Breite von 85 Metern, fast so viel wie ein Fußballfeld. Die Höhe des Bunkers beträgt 26 Meter, davon 40% über der Erde, 60% unter der Erde.
Gerhard Bechtold weist die Gäste aus Israel vor der alten Außenhülle auf ein Werk der Dachauer Künstlerin Esther Glück hin. Das erinnert daran, dass beim Bunkerbau Häftlinge ums Leben gekommen sind.
Hier in dieser Wand sind 13 Hände aus Beton eingelassen. Warum? Es gab hier Unglücksfälle auf der Baustelle. Es sind hier Menschen ums Leben gekommen. Die sind bei lebendigem Leib in diesen Flüssigbeton gefallen und bei lebendigem Leib wurden die begraben. Bis heute. Von 12 Menschen haben wir Kenntnis. Von 2 davon haben wir den Namen. Jetzt muss die Frage kommen, warum 13 Hände, wenn 12? Die 13. Hand soll für all die Menschen stehen, die uns nicht bekannt sind, die hier ums Leben gekommen sind, während der Bauarbeiten.
Auch Max Wolpert war eine Zeit lang beim Bunkerbau der Firma Moll eingesetzt. Er stand an der Betonmischmaschine, die er schon mal Fleischmaschine nennt, weil sie so ähnlich funktioniert.
Man hat entladet von Waggons Zementsäcke. Also ich stand an der Maschine, so eine Art Fleischmaschine, Mischmaschine. Wir haben immer gesagt, wo arbeitest du? Bei Mol.
Wieder zurück in der Halle, in der jedes Jahr der Gedenkakt stattfindet. Hier dokumentieren Fotos eindrucksvoll die furchtbaren Erdhütten, in denen die Häftlinge untergebracht waren. Genauso war es, sagt der Auschwitz-Überlebende Erich Finches aus Wien, der in Kaufering befreit worden ist.
Schau da einmal die ganzen Abbildungen ab. Vor allem die kleinen Bilder, wo die Erdhütten sind. Das war das Gefährlichste. Die Leute haben im Nassen geschlafen. Die Kinetten, wo sie gegangen sind, waren meistens mit Wasser gefüllt oder in Wasser. Also kannst du dir nicht vorstellen, wie die Leute, dass die hingeworden sind und nicht schlafen konnten und dann arbeiten mussten. Da ist einer noch 8 Tage oder längstens 14 Tage weg gewesen.
In der Halle ist auch eine Erdbaracke nachgebaut. Sie wirkt primitiv. Aber die Wirklichkeit war viel schlimmer, sagt Max Wolpert.
Da war ein kleiner Ofen. Wenn es warm war und ich könnte finden irgendwo Kartoffelschalen, habe ich die angeklebt an der Wand von dem Ofen und das war dann essbar.
Max Wolpert hat als Häftling 10 Monate in einer solchen Erdbaracke gelebt und überlebt. Er weiß, wovon er spricht.
Das haben Lehrlinge gebaut, um zu zeigen, wie sich so eine Erdbaracke aussah. Das ist eine Luxusversion. Es war keine Treppen und es war kein Dach. Der Regen rinnte hinein und so weiter und weiter.
Es war nass in der Dach.
Nass, ja. Nass, wir waren da und nass. Unsere Bekleidung war auch nass. Wir schufteten ja auch. Wir kamen zurück mit einem dünnen Mantel. Alles war nass.
Schir la mahalot.
In Gräfelfing bei München. Auf ihrem Todesmarsch hat die SS die Häftlinge aus Kaufering auch durch das Würmtal getrieben. Jedes Jahr gedenken Menschen hier dieser Ereignisse. Ein Rednerpult ist aufgebaut, rund 200 Leute sind da, die Hans-Joachim Stumpf vom Verein Gedenken im Würmtal begrüßt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wetter, haben wir schon festgestellt, ist nicht so schlecht wie angesagt. Wir haben diesmal entgegen der Ansage keinen Schnee bekommen. Vor 74 Jahren war das sehr viel anders. Damals wurden 10.000 ausgehungerte, geschundene Gestalten hier durchs Würmtal getrieben, jede Minute in Lebensgefahr. Und 2 davon sind heute unter uns. Ich darf sehr herzlich begrüßen Max Wolpert und Jehuda Beilis.
Im Würmtal erinnern an mehreren Stationen entlang der Todesmarschroute Bronzeskulpturen an das Leid der Häftlinge. Auch Max Wolpert nimmt an dem Marsch im Würmtal teil. Es strengt ihn nicht an, sagt er. Der ehemalige Marathonläufer ist fit und er kennt hier inzwischen viele Menschen.
Es haben sich auch ausgebaut Freundschaften zwischen Israelis und die Deutschen, die hier sind, in Kaufering und in anderen Ortschaften. Also sind Freundschaften da. Wir haben hier Freunde in Deutschland.
Zurück in Kaufering. Was erinnert neben dem Bunker der Welfenkaserne an das größte Außenlager des KZ Dachau? Wo sind die stummen Zeugen dieser Tatorte, von denen Landtagspräsidentin Ilse Aigner gesprochen hatte? Manfred Theiler ist Präsident eines Vereins, der sich Europäische Holocaust-Gedenkstätte-Stiftung nennt. Er fährt mit mir zum ehemaligen Lager 3. Wir landen in einem idyllischen Schrebergarten. Viel Grün, Vogelgezwitscher, kleine Holzhütten der Gartenfreunde prägen das Bild. Die Idylle wird getrübt durch eine kleine Freifläche und einen Gedenkstein.
An der Stelle, wo wir jetzt stehen, ist das ehemalige KZ-Lager Kaufering 3. Und es hat eine Größenordnung von 2000 Häftlingen gehabt. Das Lager 3 war ebenso wie alle anderen Lager dafür da, dass man die deutsche Luftrüstung diese 3 Untertageanlagen gebaut hat. Und die ersten Häftlinge kamen am 20. Juni 1944 hier an, direkt aus Auschwitz. Und von hier aus hat alles begonnen. Was man hier noch sieht im ehemaligen Lager 3, ist das Bodenfundament der ehemaligen Küchenbaracke. Alles andere ist im Schrebergarten aufgegangen, untergegangen. Es ist nichts mehr zu sehen. Es ist nichts mehr da. Das sind die letzten Reste vom Lager 3.
Direkt am Schrebergarten vorbei führt eine Bahnlinie. Schon damals fuhren Personenzüge vorbei. Die Reisenden hatten einen freien Blick ins Lager, erklärt Manfred Theiler.
Der Zug zwischen Landsberg und Kaufring, jeweils doppelt, ist 12-mal am Tag hier am Lager vorbeigefahren. Wie heute auch, der Zug von München-Lindau kam alle Stunde. Das heißt, jeder, der damals hier vorbeigefahren ist, hat ins Lager hineinsehen können.
Wir fahren weiter. Ungefähr 3 Kilometer vom Lager 3 entfernt lag das Lager 4. Wir parken an einer riesigen Kiesgrube. Die Kiesgrube ist sehr lang und tief. Das Wasser am Boden der Grube schimmert türkis und hellblau. Das berüchtigte Lager 4 wurde später zum Sterbelager der 11 Kaufferinger Außenlager.
Diese langgezogene Kiesgrube ist nahezu identisch mit dem ehemaligen Lagerbereich. Die Häftlinge, die hier waren, die haben zuerst gearbeitet bei einer der Baustellen, bei der Baustelle Diana. Später dann, ab Januar, ist es zum Krankenlager geworden. Es hat hier Typhusepidemien gegeben und es war auch berüchtigt als das sogenannte Sterbelager. Das heißt also, man hat dann zu dem Zeitpunkt, wo man Häftlinge nicht mehr zurück nach Auschwitz ins Gas schicken konnte, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, hier auch nicht Typhuskranke in ein Typhuslager geschickt und hat sie sich selbst überlassen.
Es gibt beeindruckende Filmaufnahmen der US-Armee, gedreht gleich nach der Befreiung von den Signal Corps, die der kämpfenden Truppe folgten. Man sieht auf den Schwarz-Weiß-Filmen extrem geschwächte Häftlinge, die vor ihren Erdhütten kauern und kaum mehr Kraft haben, sich zu freuen. Erhalten geblieben ist hier nichts.
Hier ist eine Kiesgrube, woanders ist auch eine Kiesgrube, manchmal ist Wiese, oft sind Wohngebiete wie in Utting oder Türkheim oder es ist Industriegebiet wie in Landsberg.
Wir fahren wieder einige Kilometer weiter zum Lager 7. Es ist heute das bekannteste der 11 Außenlager von Kaufering. Am Lager 7 entzündet sich auch eine aktuelle politische Diskussion. Manfred Theiler und seine Mitstreiter wollen, dass hier ein Dokumentationszentrum entsteht. Der Verein Europäische Holocaust-Gedenkstätte Stiftung verwaltet das Areal nicht nur, er ist auch der Besitzer des Geländes. Die Lagerreste sind umzäunt. Das Außergewöhnliche, hier stehen Häftlingsunterkünfte, wie es sie sonst nirgends gibt. Es sind Tonröhren, die hier zusätzlich zu den üblichen Erdbaracken gebaut wurden. Die Tonröhren sind einzigartige Denkmäler, betont die Historikerin Edith Reim.
Unglaublich bedeutend. Also weil in Dachau hat man rekonstruierte Baracken. Hier sind die Originale übrig geblieben.
Immer wieder kommen Menschen vorbei und wollen die Relikte des Naziterrors sehen. Heute ist es Jane Rochelson aus den Vereinigten Staaten, die Tochter eines Überlebenden, der wie Max Wolpert aus Kaunas hierher verschleppt worden war.
Ich bin der Tochter von einem Arzt, wie ist gewesen in Kaufering und in der DP-Camp in Landsberg, Ilya Rochelson in Kovna. Und ich will sehen, der Ort, wo er ist gewesen.
Der Besuch hier im Lager 7 ist für sie sehr wichtig, um die Geschichte ihres Vaters zu verstehen, sagt sie.
Sehr interessant. Traurig. Ich weiß mehr von meiner Geschichte hier. Von meiner Geschichte von Familie hier.
Die Tonröhren, in denen die Häftlinge untergebracht waren, wurden unter anderem mit Mitteln des Bundes saniert. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins können nicht auf Dauer die Besucher betreuen und die Erinnerungsarbeit leisten, die nötig ist, sagt Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete der Grünen. Sie fordert, dass der Freistaat jetzt aktiv wird.
Der Ort ist jetzt von der Bundesrepublik als Ort von nationaler Bedeutung eingestuft worden und dem müssen wir einfach gerecht werden hier. Der Freistaat beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit diesem Thema hier von Lager 7, windet sich rauf und runter, hin und her, gibt keine klaren Ansagen, wie er sich engagieren möchte. Am Anfang hieß es, ja, die Besitzverhältnisse müssen geklärt sein und dann engagieren wir uns finanziell, weil das Geld ist ja da. Seit 7 Jahren sind die Besitzverhältnisse geklärt und es passiert immer noch nichts. Obwohl jetzt die Original-Häftlingsunterkünfte, übrigens die letzten oder überhaupt die einzigen in der Bundesrepublik, konserviert worden sind und dastehen und warten, dass eben jetzt was passiert.
Die Diskussion über das Lager 7 schlägt hohe Wellen, zumal in den Erhalt sogenannter Täterorte wie den Obersalzberg oder das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg Millionen Euro fließen. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo betont, dass das Gedenken an die Opfer der Konzentrationslager für ihn große Bedeutung hat.
Ich verstehe, dass man sich da Gedanken macht und das ist auch legitim und es ist für mich ganz wichtig, dass wir gerade die Orte, an denen es sehr viele Opfer gab, und das sind an vorderster Stelle natürlich die Konzentrationslager, dass wir diese Orte in den Vordergrund stellen und dass wir alles tun, damit sie ja auch entsprechend ausgestattet werden, finanziell, aber auch mit den nötigen personellen Kräften, um dieses Gedenken und Erinnern, besonders in einer Zeit, in der die Zeitzeugen immer weniger werden, aufrechtzuerhalten.
Das gilt auch für das KZ-Außenlager Kaufering und das Lager 7 mit seinen originalen Häftlingsunterkünften. Hier gibt es Handlungsbedarf, bestätigt Kultusminister Michael Piazzolo.
Ja, es gibt seit längerer Zeit natürlich auch intensive Überlegungen und Diskussionen, wie man dort auch würdiges Gedenken organisieren kann und liegt uns am Herzen. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit auch an einem Gesamtkonzept und nehmen auch alle Gedenkorte entsprechend in den Blick.
Franz Xaver Rössle sperrt wieder zu. Der ehemalige Oberbürgermeister von Landsberg am Lech hat heute den Schlüssel. Man wechselt sich ab. Franz Xaver Rössle ist Vizepräsident des Vereins Europäische Holocaust-Gedenkstätte Stiftung. Auch er würde sich hier ein Dokumentationszentrum wünschen.
Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Ganz einfach, weil das Erinnern dadurch, dass man zeigt, wo und wie diese armen Menschen untergebracht waren, eigentlich der beste Beweis dafür ist, was für ein Unrechtsstaat damals in Deutschland war. Die Menschen sind einfach als Arbeitsvieh missbraucht worden und man hat sie absichtlich ganz schlecht versorgt. Sie sollten arbeiten und dann, ich sag's jetzt mal ganz bös, verrecken.
Max Wolpert wird jedenfalls wiederkommen. Es ist ihm einfach wichtig, an die Schrecken dieses Lagers zu erinnern, in dem sein Vater gestorben ist. Auch wenn es Max Wolpert natürlich nicht leicht fällt.
Ich lebe es noch einmal durch, aber der Zweck meines Kommens ist zum Erzählen. Und ich gehe auch in den Schulen und auch im Bunker, wo man mich möchte, komme ich.